Heute ist das Thema Taufe unser Thema. Ich fand es irgendwie erstaunlich, war auch selbst überrascht im Vorfeld, noch bevor es überhaupt Thema war, bei der Konferenz das Thema zu behandeln, wurde ich von vielen Leuten angesprochen auf das Thema Taufe. Irgendwie hat es die Leute, das soll eine 8 sein, ja, die öfters mit mir zu tun haben, kennen das. Meine Kinder auch, gute Nacht, ist halt ein großes N und eine 8 reicht ja. Okay. Nee, aber das heißt ja gute Nacht. Ne? Ja, hat nichts mit der Uhrzeit zu tun. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen, ja, nicht so immer nur satirisch ernst, sondern einfach so Betrachtung. Oder ich auch bei Angeboten schreibe ich von einer Renovierung und die schreibe ich dann mit einer 4 natürlich. Ja, ich möchte es aber auch nicht übertreiben. Wurde im Vorfeld oft auf die Taufe angesprochen. Ein Thema, das offensichtlich viele Leute irgendwie beschäftigt, aus verschiedensten Gründen. Entweder, wie es bei mir selbst auch war, dass es sie umtreibt. Ich bin als Kind mit Wasser besprengt. Ist das eine Taufe im biblischen Sinn? Weil ich lese es in der Bibel irgendwie anders. Ich höre es von anderen. Man hört die unterschiedlichsten Aussagen dazu. Und auch, es gab eine Zeit, ich meine, sie ist ein bisschen vorbei, aber da war so die Baptisten, das sind haben die Großtaufe. Das war mal irgendwie so ein Aufwachen auch zu meiner Jugendzeit. Was ist das mit diesen Baptisten? Das war neu und in der Zeit hat man es wohl auch kennengelernt. Die ganze Diskussion über die Taufe ist ein bisschen abgeflacht, so was mir zu Ohren gekommen ist, also was so in Gemeinden hin und her geschieht. Auch aus dem Grund meines Erachtens, weil die alle Gemeinden, die sich in der Ökumene oder ACK oder wo zusammengefunden haben, beschlossen haben, gegenseitig die Taufe anzuerkennen. Weil bis dorthin war es ja so, ja, wenn ihr bei uns Mitglied werden wollt oder in unsere Gemeinde kommen wollt, dann müsst ihr getauft werden, nach unserem Verständnis. Und ich finde es einerseits verständlich, finde auch die Zusammenschlüsse verständlich, aber das soll uns jetzt gar nicht so arg interessieren. Ich möchte es auch nicht beurteilen, gutheißen oder verwerfen, weil hat alles Vor- und Nachteile. Sondern ich möchte das Thema Taufe mit euch zusammen betrachten anhand der Bibel. Und zunächst natürlich die Frage, wo kommt es her? Die Hauptfrage, die viele beschäftigt, ist, soll getauft werden, sozusagen trinitarisch, wie es Matthäus 28 sagt, wie es der Herr Jesus dort gesagt hat, oder allein im Namen des Herrn Jesus, was die Apostel getan und auch gelehrt haben. Das wollen wir einige Stellen dazu anschauen, sowohl als auch eben, also wie ist das mit dem Taufbefehl, da gibt es ja verschiedene Ansichten. Dann auch verschiedene Fragen zu der Taufe, die mir nicht unbedingt so elementar scheinen, aber es gibt eine Fülle von Fragen, die wir gar nicht alle behandeln können. Und wahrscheinlich bleibt die eine oder andere Frage auch unbeantwortet, die jemandem unter den Nägeln brennt. Dann fragt nach. Ich kann aber nicht sagen, dass ich es beantworten kann. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Antwort. Oder, und so geht es mir auch bei manchen Punkten, muss ich sagen, ich sehe es so und so. Ich kann aber nicht sagen, so ist es wirklich richtig. Da wollen wir einfach schauen. Und dann natürlich die Bedeutung der Taufe. Die Taufe selbst, aber auch, es gibt wirklich den ganz großen Bogen. Ich war selbst überrascht, wie ihn uns die Bibel auch aufzeigt. Und das freue ich mich drauf. Das ist so, für mich ist es wenigstens so das Dessert. Weil der Moment unseres Lebens ist wirklich wichtig. Und diese kurzen 80 Jahre oder 100 Jahre, je nachdem wie lang es inzwischen dauert. Es erscheint uns lang, aber es ist verglichen mit der Ewigkeit weniger als ein Punkt. Insofern ist auch dieser ganze Bogen, von dem Gott redet, die ganze Geschichte, das ist einfach so interessant, das auch erkennen zu dürfen. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft nach Ägypten. Für sie war das Endstation, Josef ist, die Sache ist erledigt. Für Gott aber war das der Anfangspunkt. Für eine ganz lange Geschichte. Es war ein Teil, ein weiterer Schritt auf der Weg der Erfüllung der Verheißung, die er dem Abraham gegeben hat, indem er sagte, deine Nachkommenschaft wird Fremdling sein in einem fremden Land 400 Jahre. Und ich werde sie mit erhobener Hand herausführen. Und auch dort sehen wir im ersten Korintherbrief ja auch schon eine Parallele angedeutet. Diese alle, die herausgeführt wurden, sind im Meer auf Mose getauft worden. Das wird dort nicht so beschrieben, aber aus der Sicht des Neuen Testamentes. Die Taufe hat offensichtlich dort schon auch ein Vorbild, ohne dass sie so genannt wurde. So ähnlich wie auch die eherne Schlange das Vorbild auf den Herrn Jesus ist, obwohl sie dort in dem Sinn gar nicht genannt wurde. Aber nichts ist umsonst geschrieben und geschehen. Alle diese Dinge sind als Vorbilder für uns geschehen und geschrieben, damit wir an ihnen Gottes Wege erkennen können. Und ich finde es so wunderbar, das entdecken zu dürfen. Und so eben auch den ganz großen Bogen. Warum die Taufe? Der Herr Jesus hat es geboten. Er hat gesagt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie oder sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Das war kurz vor der Himmelfahrt, vielleicht sogar unmittelbar davor, das wissen wir nicht ganz genau, ist auch nicht unbedingt von Bedeutung, dieser Zeitpunkt. Aber nicht arg viel später geschieht Pfingsten, es war 10 Tage nach der Himmelfahrt, geschieht Pfingsten, das Pfingstereignis, der Heilige Geist wird ausgegossen. Der Herr Jesus hat vom Vater den Heiligen Geist, der ihm verheißen war, erhalten und er hat es ausgegossen. Petrus drückt das aus. Nachdem er die Verheißung empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Und die Leute wissen das nicht recht einzuordnen, die sind betrunken und so weiter. Petrus hält dann die sogenannte Pfingstpredigt, sehr beeindruckend, erfüllt von Gottes Heiligem Geist. Und die Leute sind ergriffen. Es drang ihnen durchs Herz, dieser Begriff, es drang ihnen durchs Herz, oder sie wurden im Herzen durchbohrt, kommt nochmal vor. Und dann knirschten sie mit den Zähnen. Und nahmen Steine und haben den Stephanus gesteinigt. Bei Petrus aber waren sie im Herzen durchbohrt oder getroffen und fragten, was sollen wir tun, ihr Brüder? Und Petrus sagt, tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen. Und jetzt sagt Petrus, auf den Namen des Herrn Jesus, zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und da kommt jetzt für uns eine gewisse Spannung auf. Warum haben die Jünger, und Petrus ist ja kein Einzelfall, warum haben sie nicht getan, was Jesus gesagt hat in diesem Wortlaut? Was bedeutet das? Wo kommt es her? Weiter. Da gibt es in unserer Zeit auch viele heftige Diskussionen. Und ein Punkt, der mich manchmal erschreckt, ist, wie selbstverständlich manche sagen, ja, das ist eine Fälschung im Matthäusevangelium. Ich bin erschreckt schon immer ein bisschen. Ich kenne die Begründung, es gibt Schriften vom Eusebius, also generell sind diese Fragmente, die wir haben von der Heiligen Schrift, aus der dann die Heilige Schrift auch zusammengesetzt wurde, allesamt nicht älter als zwischen 325 und 350, oder also alles im 4. Jahrhundert, dort her stammen diese Textgrundlagen, die wir haben. Wir haben nicht ein Fragment, das offensichtlich aus der Feder von Paulus oder Petrus oder wem auch immer, diesen ursprünglichen Schreibern stammt. Alles, was gefunden wurde, sind Abschriften, von denen man nicht ganz genau weiß, wie genau sie sind. Deswegen gibt es diese Textforschung, sie geht bis heute in meiner Elberfelder Bibel. Sie heißt Revidierte Elberfelder. Revidiert heißt überarbeitet. Warum? Weil die deutsche Sprache sich entwickelt hat. Aber auch, weil die Textforschung weitergekommen ist und entdeckt hat, Moment, da gibt es Texte oder Textfunde, die älter sind als das, was wir bisher hatten. Offensichtlich älter sind, aber da fehlt ein Teil. Oder es ist ein Teil drin, der in den neueren Schriften nicht enthalten ist, so rum und so rum. Und das wird dann in der Elberfelder in der Fußnote mit angefügt. Als Beispiel sei erwähnt, als der Kämmerer aus Äthiopien nach Jerusalem kommt und dann zurückfährt, da wird er ja vom Engel, der Philippus, zu ihm gesandt. Halte dich an diesen Wagen und dann liest er die Schriftrolle des Jesaja, er erklärt ihm, was es damit auf sich hat mit diesem Mann, der ja der dort beschrieben wird. Und dann fahren sie also fort, der Philippus erklärt ihm das Evangelium vom Reich Gottes und dann fragt der Kämmerer, was hindert, hier ist Wasser, was hindert, dass ich getauft werde. Und jetzt fährt die revidierte Elberfelder fort und sagt, und sie stiegen beide in das Wasser hinab und wurde getauft und dann berückte der Geist des Herrn den Philippus hinweg. Die alte Elberfelder hat noch drin, dass der Philippus ihn fragt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann ist es erlaubt. Und der Kämmerer sagt, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. dran hieß, einen Wagen halten und dann wurde er getauft. Die neue Elberfelder hat diese Passage nicht drin, weil sie in alten Handschriften nicht enthalten war. Sie hat es aber in der Fußnote angefügt und eben alte Handschriften, neuere Handschriften, spätere Handschriften fügen hier ein und dann kommt diese Passage. Also man kann es schon noch erkennen, dass da ein Ringen stattfindet und manche machen dann den Übersetzern den Vorwurf, ihr lasst ja wichtige Teile weg. Aber die Übersetzer, ich unterstelle ihnen mal Lauterkeit, die sagen, aufgrund des Befundes müssen wir so handeln, aber wir setzen es ja noch dazu, damit ihr erkennen könnt, es ist eine Passage, die auch sinngemäß richtig ist, aber nicht unbedingt wirklich dazugehört. Das verschafft gewisse Schwierigkeiten. Vom Gesamtinhalt her, glaube ich, ist uns allen soweit klar, dass die Taufe gleich der nächste Schritt nach dem Gläubigwerden ist. Ja, aber eben diese Unklarheiten oder Unsicherheiten führen schon auch dazu, dass auch andere Stellen natürlich hinterfragt werden und so auch diese Stelle mit dem Taufbefehl in Matthäus 28. Hat Jesus das wirklich gesagt? In den Schriften des Eusebius, der 25 Mal auf diese Stelle Bezug nimmt, sind nur 5 oder 6 Vorkommen, die diese sogenannte trinitarische Taufformel verwenden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, während die anderen 20 Mal oder 19 Mal vorkommen, sagen im Namen des Herrn. Und bezeichnenderweise sind diese Vorkommen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes erst nach Nicäa zu finden. Bringt manche zu der Überzeugung, es ist eine nachträgliche Hinzufügung. Und das katholische Lexikon, ich weiß es, ich habe den, genau das ist unsere Frage, das katholische Lexikon fügt an, es ist eine Entwicklung aus der ursprünglichen Formel auf den Namen des Herrn oder aus dem ursprünglichen Gebot auf den Namen des Herrn. Und eben auch auf die Schriften des Eusebius wird es gegründet. Demgegenüber gibt es auch andere Ausarbeitungen. Sean Finnegan, Alex hat ihn schon erwähnt und ich habe so ein Manuskript von ihm, eine Ausarbeitung, leider nur in Englisch, aber ich habe es hier jetzt mal anschauen, wer will. Der bringt einige sehr frühe Textzeugen. Da sind jeweils die Jahreszahlen angegeben, die sogenannte Didache. Dann Justin. Didache. Okay, ich habe dann immer ein bisschen Schwierigkeiten. Ich würde hier auch gern Justin sagen, weil es schöner klingt. Aber heißt Justin, ich weiß. Aber in all diesen Fragmenten oder Schriften kommt diese Formulierung schon vor auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und zugeordnet werden sie diesen entsprechenden Jahreszahlen. Wie gesagt, es ist hier drin, leider nur auf Englisch. Aber wir können es gerne mal anschauen. Wolfgang Schneider greift das auch auf seiner Internetseite. Er hat einen sehr interessanten Artikel dort geschrieben, wo auch das beschrieben wird mit den Schriften des Eusebius, wo aufgrund dessen er das in Frage stellt. Und er zitiert dort auch die Didache, wie auch der Didache, danke, die der Jean Finnegan hier auch zitiert, hier in Englisch, hier in Deutsch. Und dort heißt es, betreffs der Taufe aber, tauft so, nachdem ihr alles zuvor gesagt habt, tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit lebendigem, das heißt fließendem Wasser. Wenn du aber kein lebendiges Wasser hast, taufe in anderem Wasser. Wenn du aber nicht im kalten Wasser taufen kannst, dann in warmem. Wenn du aber beides nicht hast, dann gieße auf den Kopf 3-mal Wasser auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vor der Taufe aber sollen der Täufer und der Täufling fasten und wenn möglich einige andere. Du sollst aber dem Täufling befehlen, 1 oder 2 Tage vorher zu fasten. Klingt irgendwie würdevoll und die haben es sehr ernst genommen. Wenn man es nüchtern betrachtet, finden wir von dem irgendwas in der Schrift? Außer dieser Bezeichnung auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber weder die Art des Wassers noch das Fasten noch sonst etwas gibt es in irgendeiner Weise. Und das führt den Wolfgang Schneider auch meines Erachtens berechtigterweise hinzu, die Didache selbst in Frage zu stellen oder nicht zu hoch zu bewerten. Weil eben auch der Eusebius, den ich schon erwähnt habe, die Didache als Fälschung oder als nicht echt bezeichnet hat oder verworfen hat. Das alles sind außerbiblische Quellen, auf die ich mich eigentlich nicht gründen will. Ich will sie nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Martin, bitte.
Ich wollte nur noch erwähnen, dass diese Schrift Didache von etlichen Kirchenvätern zu den Heiligen Schriften gezählt wurde und dass in dieser Zeit der neutestamentliche Kanon noch gar nicht festgestanden hat.
Ja, genau.
Es gab welche, die das da reinnehmen wollten in den Kanon.
Ah. Mhm. Es ist hier.
Also der gilt als ein Schüler des großen Origenes. Mhm. Origenes war ja der große Theologe, der früher gelebt hat. Und gerade der Origenes, der hat diese auch dazu gezählt. Und insofern ist seine Aussage, hat noch mehr Gewicht, als was Eusebius schrieb. Eusebius ist ein großer Nachteil, er hat geschwärmt für den Kaiser Konstantin, was nicht richtig ist.
Mhm. Aber wie gesagt, das alles sind außerbiblische Dokumente, Funde, Beurteilungen, auf die wir uns nicht gründen möchten. Wir nehmen die Heilige Schrift, wie wir sie hier haben, jetzt im Moment als gegeben so an und möchten auch, wenn wir die Taufe betrachten, uns allein darauf gründen. Das andere nicht völlig unbedacht lassen, aber nicht auf diese Dinge gründen, sondern auf das, was geschrieben steht. Also für mich ist die Grundlage, kann jeder meinetwegen für sich sehen, wie er will, aber ich möchte mich wirklich nur auf die Heilige Schrift gründen. Und eben da kommt wieder dieses, was der Petrus in der Pfingstpredigt gesagt hat, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Warum sagt er das? Was fällt ihm ein? Und auch den anderen Aposteln, warum haben sie ihn nicht korrigiert? Es war 10 Tage, lass es 20 Tage sein, nachdem der Herr Jesus das gesagt hat. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist, der sie an alles erinnern würde, was ich euch befohlen habe, hat der Herr Jesus gesagt. Und er sagt sowas. Wir sehen dann in Apostelgeschichte 8, das ist die Begebenheit, wo der Philippus in Samaria ist. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Bericht. Philippus in Samaria heißt es, er predigte, das war im Zusammenhang mit der Zerstreuung, es war eine Verfolgung, die sich aufgrund auch von Paulus erhob. Alle Jünger von Jerusalem wurden zerstreut in alle umliegenden Flecken, nur die Apostel blieben in Jerusalem. Also dieser Philippus, von dem es hier beschrieben wird, ist nicht der Apostel Philippus, sondern einer der Diakone vermutlich. Der kam nach Samaria, eine Stadt Samarias, und predigte ihnen das Evangelium. Und die Leute wurden gläubig und sie wurden auch getauft. Es gibt dort den Simon den Zauberer, das ist vielleicht manchen noch ein Begriff. Jedenfalls wurden sie getauft und es war große Freude in jener Stadt. Bezeichnenderweise heißt es auch dort, obwohl die ganze Stadt scheinbar das Evangelium, oder offenbar das Evangelium angenommen hat, heißt es, sie wurden getauft, sowohl Männer als auch Frauen. Nur weil manche ja sagen, Kindertaufe, vielleicht nebenbei erwähnt. Es gibt ein kleines Büchlein über die Kindertaufe, es ist etwas so dick und beschreibt alles, was uns die Bibel sagt über die Kindertaufe. Ich habe selber noch nicht gelesen, aber andere haben es mir davon erzählt. Und wenn man das aufmacht, findet man so viele leere Seiten. Es steht einfach nichts drin. Es ist einfach nur um aufzuzeigen, das sagt uns die Bibel wirklich über die Kindertaufe. Sie sagt nämlich mit keiner Silbe etwas. Es wird weder hier in Samaria noch beim dem Kerkermeister von Philippi, wo es heißt, das ganze Haus wurde getauft, mit irgendeiner Silbe erwähnt, dass Kinder, Säuglinge, Kleinkinder oder so getauft wurden. Sondern es wurde immer berichtet von denen, die das Wort annahmen. Paulus hat auch beim Kerkermeister ihm und seinem Haus gepredigt. Er mit seinem Haus frohlockte, an den Herrn gläubig zu sein. Und er und sein Haus wurden getauft. Nur nebenbei erwähnt. Philippus predigt das Evangelium, er tauft offensichtlich allein auf den Namen des Herrn Jesus. Die Apostel hören, dass Samaria das Wort angenommen hat in Jerusalem. Und es fällt ihnen, ich sage es mal salopp, es fällt ihnen nichts Besseres ein, als zu sagen, jetzt müsse der Johannes und der Petrus dorthin, weil die haben den Heiligen Geist noch nicht. Irgendwas ist noch schiefgelaufen, vielleicht nicht unbedingt, aber irgendwas hat noch gefehlt. Petrus und Johannes kommen dorthin. Sie beten über sie, legen ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist, die Leute in Samaria, die getauft sind auf den Namen des Herrn Jesus. Sie bringen also nicht die Taufe irgendwie in Ordnung an dem Mangels, sondern sie bitten Gott, dass jetzt auch sie in Samaria den Heiligen Geist empfangen mögen und es geschieht. In Apostelgeschichte 10 ist der Petrus gerufen worden zum Cornelius, einem römischen Hauptmann, der viel Gutes tat für das Volk der Juden, viel Almosen gab, viel zu Gott betete, mit seinem Haus dann auch versammelt war, eine Erscheinung sieht, zunächst, bevor er die Leute versammelt hat, mit dem Auftrag, Petrus holen zu lassen. Dann zwei, drei Tage später ist eben die eine große dort im Haus versammelt, wahrscheinlich mehr als hier. Und Petrus kommt hin und muss er immer ein bisschen schmunzeln oder so, recht unbeholfen fängt er an zu reden. Also hier bin ich, was soll ich jetzt sagen, was willst du von mir? Und dann hält er ihnen auch noch nicht einmal wirklich eine Predigt, sondern redet mehr zu sich selber und sagt, ja, in Wahrheit erkenne ich jetzt, dass Gott auch euch, ne, er sagt dann, ihr wisst, wie unerlaubt es ist für einen jüdischen Mann zu euch zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, niemanden unrein zu achten und so bin ich jetzt da und dann fängt er an zu reden. Und während er redet, fällt der Heilige Geist auf alle Versammelten. Wird so beschrieben. Und dann heißt es, dass jemand sagt, könnte jemand das Wasser wehren, dass diese nicht auch getauft würden. Und dann befiehlt er sie zu taufen und erstaunlicherweise wieder. Im Namen Jesu Christi. Im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte kommt der Paulus nach Ephesus, trifft dort eine Gruppe von etwa 12 Männern und fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie sagen, wir wissen noch nicht mal vom Heiligen Geist. Und dann fragt er, ja, und dann stellt er die Taufe in Frage, erstaunlicherweise, worauf seid ihr denn getauft? Und sie erklären ihm, ja, mit der Taufe des Johannes. Und dann erklärt er ihnen, Johannes predigte die Taufe der Buße und sagte, man solle an den glauben, der nach ihm kommt, das ist an Jesus. Und dann heißt es recht lapidar oder recht Einfachheit. Als sie aber das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Also, dass Paulus das, sagen wir mal in Anführungszeichen, vielleicht falsch macht, könnte man insofern verstehen, weil er nicht direkt von Jesus gehört hat. Er war nicht ein Apostel oder ein Jünger zu seinen Lebzeiten, aber die Apostel davor, die haben es ja offensichtlich gehört und haben es trotzdem gelehrt und getan im Namen des Herrn Jesus. Paulus wiederum schreibt aber auch, mir ist das Evangelium, die ganzen Geheimnisse, nicht von Menschen gegeben worden, sondern durch Offenbarung. Und aufgrund dieser Offenbarung sagt er, zu taufen im Namen des Herrn Jesus. Und Gott hat das ja offensichtlich bestätigt, indem er seinen Geist gibt. Die Leute von Ephesus haben den Heiligen Geist empfangen. Das schreibt er dann auch in Brief an die Epheser 1,13. Wie ist das? Versteht mich nicht falsch. Ich will auch jetzt nicht unbedingt eine gewisse Gewichtung, vornehmen. Jetzt steht es 1:4. Matthäus und diese vier anderen Belege. Aber irgendwas hat mich da stutzig gemacht oder schon auch ins Fragen gebracht. Ich habe dieses von Wolfgang Schneider auch gelesen und auch von anderer Seite gehört, dass es der Taufbefehl insofern in Frage gestellt wird und auch die katholische Kirche, die ja quasi die Schriften, diesen Kanon auch so mit dabei geführt hat, schreibt es, gibt es freimütig zu, es hat sich entwickelt, aber ich will es nicht glauben. Ich will glauben, dass was hier drin steht echt ist. Aber ich sehe diese Diskrepanz. Und ich greife vielleicht vorweg, aber ich kann sie nicht auflösen. Sehe aber auch von der Bedeutung der Taufe, auf was wir jetzt dann gleich zu sprechen kommen, dass die Taufe immer ganz direkt mit dem Herrn Jesus verknüpft ist. Natürlich mit unserer Hoffnung, mit Glauben, mit uns Menschen, mit Sünde, mit Heiligem Geist und allem. Aber die Taufe selbst ist mit dem Herrn Jesus verknüpft. Und so ist auch mein Verständnis und das hat mich dazu geführt, mich allein auf den Namen des Herrn Jesus taufen zu lassen. Und das hat offensichtlich etliche von euch auch dazu geführt, zu sagen, ich kann mit diesem Trinitarischen, ich halte es irgendwie nicht für treffend. Nach meinem Verständnis ist es richtig, allein auf den Herrn Jesus zu taufen. Es könnte sein, dass ich damit falsch gehandelt habe und dass wir damit falsch handeln. Dann handeln wir so falsch wie alle Apostel. Also dann sind wir mit ihnen auf derselben Linie, vielleicht falsch, vielleicht richtig. Ich, bitte.
Ja, was ich hier bemerkenswert eigentlich finde, ist, dass die Taufe des Johannes hier zwar einmal gemacht wurde, aber dann nochmal getauft wird. Die Taufe des Johannes war ja nicht falsch, Jesus hat sich auch so taufen lassen. Ja. Also das ist ja bemerkenswert eigentlich, dass umgetauft wird sozusagen.
Das ist auch die einzige Stelle, wo praktisch die Taufe wiederholt wird. Oder, ja. Dazu finden wir in der Bibel auch nichts, dass irgendwie jemand als Kind getauft wurde und dann später sich hat richtig taufen lassen oder so. Da bewegen wir uns auch in einem
wir
Raum.
Wir haben nachgelegt irgendwie, ja, zugestehen, dass die Taufe des Johannes nicht falsch ist. Ja, also, weil Jesus hat sich ja so taufen lassen. Für ihn war es genug, sich so taufen zu lassen.
Genau, völlig klar. Und das war, und die Taufe des Johannes war von Gott, offensichtlich. Und offensichtlich auch nur für eine begrenzte Zeit. Bitte?
Bei der Taufe geht es ja auch um den Heiligen Geist.
Genau, und auch um Gott selbst.
Ist da nicht selbstverständlich, wenn es jetzt heißt, getauft wird auf Namen Jesu, dass der Heilige Geist automatisch, ohne dass er jetzt aufgehört wird, dabei ist? Und das sollte doch auch so sein.
Ja, und auch Gott selbst wird bei der Taufe nicht erwähnt und ist selbstverständlich auch Teil des Ganzen, auch in unserem Leben. Eben, ich krieg's auch nicht ganz auf die Reihe, warum das so ist. Natürlich, eben, es geht auch bei dem allem nicht darum, Gott oder den Heiligen Geist irgendwie auszuschließen. Aber in gar keiner Weise. Wenn die Bibel von einer Selbstverständlichkeit ausgeht, dass es mit beinhaltet ist, dann ist es im Namen des Herrn Jesus wirklich selbstverständlich mit dabei. Es ist uns ja vom Gesamtzusammenhang völlig klar, dass Gott durch seinen Geist in uns den Glauben wirkt, dass er uns durch Jesus mit sich versöhnt und durch die Taufe uns dem Herrn Jesus, sagen wir mal, anbindet oder in ihn hineinbringt, also da kommen wir jetzt dann gleich drauf, dass wir mit Christus begraben sind durch die Taufe in den Tod. Seinem Tod gleichgemacht, das bedeutet die Taufe, damit wir mit ihm leben. Und das geschieht durch Gottes Geist, es geschieht durch Gott selbst. Er tut es durch seinen Geist, durch seine Macht, durch was auch immer. Also das ist schon eine gewisse Selbstverständlichkeit, natürlich. Und trotzdem sagt die Bibel gar nicht so ausführlich das alles, sondern sie sagt einfach im Namen des Herrn Jesus. Jürgen hatte sich gerade noch gemeldet.
Ich habe vorleitet, das einfach an und hinzufüge, dass es Identifikation auch bedeutet mit Christus. Und wenn Christus der Sohn Gottes ist, dann ist da damit die Beziehung ausgedrückt. Zum Vater.
Genau. Andrea noch?
Ich habe noch eine Anmerkung, und zwar die Parallelstelle, also jetzt gerade am Ende vom Evangelium bei Markus, da sagt ja Jesus auch immer, in meinem Namen werdet ihr Dämonen.
Ja, ja, gerne, Namen danke. Ja.
Da sagt er auch nicht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Genau. Also, ja, genau, danke, sehr gut. Ja. Eben diese Stelle in Matthäus 28 oder überhaupt diese Formulierung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes findet sich nur an dieser Stelle, Matthäus 28, Vers 19. Es findet sich nirgends sonst in der Bibel, aber dafür hört man sie Sonntag für Sonntag mindestens oder oftmals zweimal bei allen Versammlungen zum Anfang und zum Ende, vielleicht kurz nebenbei eingeschoben. Das kommt aus dem Jahr 380. Ist das sogenannte Drei-Kaiser-Edikt, das man bei Wikipedia auch findet. Kaiser Theodosius und noch zwei andere, die haben zu der Zeit das Christentum zur alleinigen Staatsreligion gemacht für das Römische Reich und dabei befohlen, dass der Gott des Römischen Reiches und somit der Gott aller Christen ein Drei-Personen-Gott ist, nämlich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wer das nicht, und alle Versammlungen sollen eben unter diesem Zeichen, unter diesem Bild oder diesem Banner oder wie man es auch sagen mag, stattfinden. Und wer das nicht tut, deren Versammlungsstätten dürfen nicht Kirchen, deren Versammlungen nicht Gemeinden heißen. Sie werden zuallererst von der göttlichen Vorsehung, dann aber auch von unserer Strafgerechtigkeit verfolgt, die uns von Gott verliehen ist, damit wir sie kurz und klein hauen. Ich sage es mal mit eigenen Worten.
Tritz. Dieses Drei-Kaiser-Edikt war exakt am nächsten Tag. Am Vortag, am 27. Februar, hat der Theodosius eben die Dreieinigkeit im Alleingang ohne Klerus bestimmt. Das ist die Literatur, die ich gestern habe. Ja. Und einen Tag später, am 28. Drei-Kaiser-Edikt, also da ist eine Maschine abgelaufen. Ja,
genau.
Am nächsten Tag, zack.
Und ein Jahr später war das 381, dieses Konzil, ja. Wo dann eben der Heilige Geist auch zur dritten Person Gottes erhoben wurde und so weiter. Ja. Dieter hatte sich noch kurz gemeldet.
Also mir persönlich ist jetzt eine Textstelle zu wenig, denn der Grundsatz heißt ja, jede Sache soll von zwei oder drei Zeugen tätig sein, und das würde ich auch auf Textzeugen anwenden wollen.
Achso, du meinst, somit ist die eine Stelle, Matthäus 28, wäre dir auch eine zu dünne Grundlage. Matthias?
Ich wollte noch schon zu dem, was der Ephraim vorher gesagt hat, mit der Untaufe, also dass die Jünger des Johannes waren und dann auf den Namen Jesu getauft worden sind. Da erinnere ich mich an den einen Abend, wo er an die Skype-Gruppe auch mal dazu gesprochen hat, und da ist doch auch gesagt, dass er oft ein, wo jemand getauft sein hat, dem folge ich nach, oder das ist ein Jünger, und von daher denke ich, dass die damit bekennen wollen, wir wollen in Jesus geboren sein. Und deshalb finde ich auch den Namen, die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus, ein Ausdruck dafür, also ich will Jesus nachfolgen und sein Gehorsam.
Mit die markanteste Stelle für die Taufe, finde ich, ist Römer 6. Lesen wir später nochmal etwas ausführlicher. Und was wir bisher, diese vier Stellen von den Aposteln betrachtet haben, das war Taufpraxis. Da haben sie ja nicht viel darüber gelehrt, sondern einfach praktiziert. Sie haben Gebote, im Namen Jesu zu taufen und das dann auch getan. Während in Römer 6 und auch in Galater 3, da es erklärt wird, was es bedeutet, wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm durch die Taufe begraben in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Das bezieht sich natürlich auch jetzt schon, dass unser Wandel dem näher kommen soll. Aber es wird sich in der Zukunft noch viel mehr vollenden, wie wir es auch im Johannesbrief, in einem der Johannesbriefe finden. Wir sind Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Danach sehnen wir uns, dass wir diesen sündigen Leib wirklich ablegen können. Weil noch sind wir in diesem sündigen Leib und trotzdem wird gesagt, wir sind mit ihm begraben durch die Taufe. Römer 6. Oder meinst du das aus dem Johannesbrief? Ja. Müsste ich raussuchen, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Eine weitere Stelle, wo es um die Lehre geht, ist Galater 3. Denn ihr alle, das ist es, denn läutet ja eine Selbstverständlichkeit ein. Bisher noch nicht. Oh, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Somit sind wir, wenn wir Christus angezogen haben, umgibt er uns quasi, wir sind in ihm. Was es bedeutet, wie gesagt, das ist das Zuckerle oder das Dessert, das große, das Finale zum Schluss, was es bedeutet. Da kommen wir dann noch drauf. Verschiedene Fragen, die sich in Bezug der Taufe stellen. Manche wurden jetzt ja schon angesprochen, aber es gibt noch etliche andere. Da habe ich mal ein paar aufgegriffen, die wir im Laufe des Gesprächs oder im Laufe der Zeit selbst gekommen sind, dort auch gestellt wurden und so weiter. Es sind lauter W-Fragen, da kann man viele Antworten dazu finden. Es gibt viele Unterpunkte dazu, da werden wir uns jetzt ein bisschen länger aufhalten. Das erste geht relativ schnell. Warum? Weil es der Herr Jesus geboten hat. Das ist recht schnell beantwortet. Die Frage, wie es nun ablaufen soll, eben haben wir schon angedeutet. Zunächst eben, warum? Der Herr Jesus hatte es geboten. Und die Frage, wann soll getauft werden, ist jetzt auch schon mehrfach angeklungen, gleich nach dem Gläubigwerden. Die Jünger die gläubig wurden beim Cornelius, bei der Pfingstpredigt, der Kämmerer, Philippus. Die Leute wurden gläubig und dann wurden sie getauft und dann wurden sie gelehrt. Das ist die Reihenfolge und ich sehe persönlich darin eine Parallele zur biblischen Beschneidung. Wer ursprünglich zum Volk Gottes, zu Israel gehört hat, der war es aufgrund von Geburt. Und das Zeichen der Zugehörigkeit war für alles Männliche beschnitten werden, am achten Tag. Während der Wüstenwanderung habe ich es nicht gemacht, aber danach wurde es wieder nachgeholt und auch beständig fortgeführt. Eigentlich beim Herrn Jesus auch, bei Johannes dem Täufer auch und so weiter. Also gleich nach der Geburt kam die Beschneidung und danach kam ja die Belehrung, die Unterweisung. Das war ein lebenslanger Prozess, in dem zu reifen. Und so sehe ich die Taufe als Parallele. Wer gläubig geworden ist, soll gleich getauft werden und dann soll er gelehrt werden. Und auch das ist der lebenslange Prozess, in dem wir alle ja sind. Aber die Taufe gehört ganz an den Anfang, nicht erst nach dreijährigem Taufkurs oder irgend sowas finden wir in der Schrift auch nicht. Es ist gut gemeint, ich möchte es auch nicht in Abrede stellen, aber wir finden es nicht in der Schrift. Die Leute haben das Evangelium gehört, sie sind gläubig geworden, sie wurden getauft und dann wurde versucht, sie zu lehren. Hat nicht immer geklappt. Beim Kämmerer hat der Geist Gottes hat den Philippus gleich nach der Taufe aus dem Wasser kamen weggenommen. Er konnte ihm nicht mal richtig auf Wiedersehen sagen oder noch ein paar Worte mitgeben. Nix. Weg. Dieter wollte sich gerade melden.
Ja, weil vorhin die erwähnte Neudeutsch Didache, die enthält aber die Katechese, also den Taufunterricht.
Ja, ja.
Und die ist aus dem Jahr
60, 70 oder 80 bis 150. 80 bis 150,
ja. Ungefähr war da schon so weit das Christentum weg von dem ursprünglichen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass vieles, was sich so entwickelt hat, was wir heute als Fehlentwicklung erkennen, gute Anfänge hatte, gut gemeint war. Und es ist ja wirklich ein löbliches Streben, dass der getauft wird, man will schon sicher sein, ob er es auch verstanden hat, wirklich gläubig ist, daraus erwächst so etwas. Aber sehr schnell kommt dann natürlich Wildwuchs dazu.
Also nach der Wiedersehen wurde nicht sofort getauft, sondern es soll ja nach dem Glauben getauft, zumindest, hast du ja selbst erwähnt, 2 oder 3 Tage Fasten. Und ich möchte doch noch bemerken, es gibt nicht nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift, gibt es nicht bloß die schriftliche Überlieferung, ich muss nochmal sagen, anfangs gab es keinen Kanon von Heiligen Schriften. Es war die mündliche Überlieferung, durch die die Religion des Jesus verbreitet wurde. Mhm. Und es ist, steht nicht alles geschrieben. Und da, wo steht das geschrieben, kann ich hinweisen auf 2. Thessalonicher Kapitel 2. Da schrieb der Apostel Paulus, sie sollten sich nicht so schnell in Unruhe versetzen lassen bezüglich der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, das sinngemäß wiedergegeben. Jetzt kommt weder durch einen Geist, das Pneuma steht im Griechischen, ja, wird verschieden übersetzt, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief.
Als seien sie von uns.
Also sind 3 Sorten sind bezeugt. Und sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, im Neuen Testament 2-mal wird gesagt, dass jede Sache beruhe auf Aussage von 2 oder 3 Zeugen.
Genau, das ist auch das, was der Dieter ja sagt und bei Matthäus 28 nun wirklich vermisst.
Ja, aber ich will damit sagen, dass das protestantische Prinzip sola scriptura, allein die Schrift ist maßgebend, entspricht dem nicht. Es ist da nur ein Zeugnis. Aber man muss, sollte eben auch noch die beiden anderen Zeugnisse dazu nehmen, das Zeugnis des Geistes Gottes, der von innen her uns bezeugt. Ich verweise dann nochmal auf meine Bekehrung, und aber viele andere auch. Wir müssen es ja innerlich verstehen. Und sonst kann jemand lesen und lesen und er begreift nicht alles. Zeugnis des Geistes der Wahrheit ist erforderlich. Und dann eben auch die wahre Überlieferung. Der Apostel Paulus hat auch immer wieder ermahnt, halte fest die Überlieferung, was ich dir gelehrt habe. Auch im Thessalonicher 5 haltet nur fest die Überlieferung. Und die Überlieferung selbst ist mündlich und schriftlich. Und
kommt sie in der Didache zum Ausdruck?
Bitte?
Kommt sie in der Didache zum Ausdruck?
Ja.
Die Überlieferung, ja.
Würdest du so sehen? Ja. Und sie ist sehr altertümlich.
Moment, würde uns jetzt vielleicht zu weit wegführen. Danke. Ich wollte nur noch sagen, eben die Beschneidung sehe ich zunächst als gewisse Parallele zur Taufe, aber die Bibel nicht. Die Bibel bringt uns als Parallele dieser Durchzug durchs Rote Meer und als Parallele die Arche. Da kommen wir dann später noch drauf. Die Frage, wie getauft werden soll, wird nicht ganz genau beschrieben in der Bibel, aber im Wort selbst ist es ja drin, taufen, da steckt einfach dieses Wort tauchen drin und offensichtlich muss Wasser vorhanden sein, nicht in einer Flasche, sondern wo man wirklich eintauchen kann. Vom Sinnbild, was wir im Römerbrief ja auch gesehen haben, bedeutet es mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod, deswegen untertauchen, damit Wasser drüber geht, eigentlich zu. Aber man lässt die Leute ja nicht drunter, sondern... Nee, es ist ja, es soll ja nicht der Tod tatsächlich geschehen, sondern es soll diesen Tod Christi verdeutlichen, weil genau durch seinen Tod dürfen wir ja leben. Und wir müssen ihn nicht jetzt in dem Sinn sterben. Wollt euch nur trösten damit. Also Untertauche und nicht Besprengung erkennen wir. Die Didache beschreibt es anders. Die Schrift kennt eigentlich so gesehen nur dieses Untertauchen. Manchmal wird die Taufe des Herrn Jesus so dargestellt, als würde er im Jordan knien und Johannes Wasser über ihn gieße. Es ist halt die Vorstellung von Menschen, das beruht nicht auf der Schrift.
Ich dachte nur anzumerken, was sicher am Anfang wichtig war, dass im Fluss getauft worden ist. Das hat der Hintergrund mit dem lebendigen Wasser. Und so viel man auch das Vorbild von der Taufe im jüdischen Mikwebad wird immer ein Fluss, ein Wasserhahn, der plätschert sozusagen, er fließt, was einfach durchfließt, was einfach symbolisch vielleicht nochmal mit dem Wegfahren gefunden.
Ja, fällt mir gerade ein, das Rote Meer, als das Volk Israel durchzog, es stand, es war nicht fließend. Es stand wie Mauern links und rechts, aber das jetzt vielleicht nur als Randbemerkung. Und auch beim Kämmerer lesen wir nichts vom fließenden Wasser, sondern einfach Wasser. Und die Bedeutung ist das Untertauchen. Aber wenn möglich, ja. Also wo wir heute taufen, das ist Baggersee, der hat Grundwasseranschluss, also ist auch in dem Sinne nicht stehendes Gewässer. Ja, es findet ja dieser Austausch statt, aber es ist kein Zufall. Es ist kein Zufluss und kein Abfluss in dem Sinn. Ja. Aber auch nicht totes Wasser, wie jetzt im Taufbecken oder wenn wir es in Dieters Kanadier zum Beispiel taufen würden. Die Frage, auf wessen Namen, hatten wir jetzt schon besprochen. Bei der Frage, wie getauft wird, ist ja die Frage, auf wessen Namen, das hatten wir besprochen. Und wie gesagt, eine gewisse Unsicherheit bleibt. Ich möchte auch nicht sagen, nur weil etwas einmal in der Bibel steht, ist es nicht glaubhaft. Aber ich verstehe auch, die Schrift selbst sagt, es muss auf mindestens zwei, eher drei Zeugen beruhen, ist mir auch lieber. Und somit, das hat mich dazu gebracht, alle Zeugnisse der Schrift sagen den Namen des Herrn Jesus. Es gibt ganz viele Stellen der Taufen über die Taufe, aber sie findet erst im Neuen Testament statt. Das erste Mal kommt das Wort Taufen im Neuen Testament vor, vorbildhaft beim Durchzug des Roten Meer natürlich im Alten. Wie wichtig ist die Taufe? Es ist schon angeklungen, die Schrift sagt, sie sagt nicht heils wichtig oder heils notwendig, aber sie sagt, durch diese Taufe, das Gegenbild dazu, rettet jetzt auch uns. Ich habe das nicht so wichtig angesehen. Es hat mich schon umgetrieben und ich wollte mich dann auch taufen lassen, aber dass sie wichtig ist zur Errettung, dass die Taufe selbst rettet, was man aus dieser Stelle wirklich ableiten kann, das war mir so nicht bewusst. Ich würde es auch aufgrund der Schrift etwas relativieren. Also die Taufe ist kein Selbstläufer. Wer getauft ist, ist gerettet. Daraus hat die Kirche ja ihre Lehre gebaut. Denn gerade in Samaria, Simon der Zauberer, ich hatte ihn erwähnt, er wurde getauft. Er wurde auch gläubig. Die Bibel sagt beides. Und Petrus sagt zu ihm, dass du verflucht werdest mit deinem Geld. Nach der Taufe und bitte Gott, dass dir der Anschlag deines Herzens vergeben werden möge. Er sagt nicht, okay, schief gelaufen, aber du bist getauft, alles in Ordnung. Derselbe Petrus, der sagt, die Taufe rettet uns, sagt zu dem Simon, der Zauberer, der getauft ist, dass du verflucht werdest. Also wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir, wenn wir getauft sind, gerettet sind und nichts mehr schief gehen kann. Es gibt Ausnahmen, eine Ausnahme ist uns bekannt, der Schächer am Kreuz, er konnte sich beim besten Willen nicht mehr taufen lassen. Darauf nun eine Lehre zu bauen, halte ich auch für dürftig oder für kritisch. Würde ich also nicht machen. Sonst sehen wir nicht, dass jemand nicht getauft wurde. Wir sehen aber, dass der Paulus an die Korinther schreibt, 1. Korinther 2, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Ich habe den und jenen getauft, ich habe auch noch das Haus vom Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, dass ich jemanden getauft habe. Also er hat auch kein Buch geführt. Und er ist auch froh drum, weil... Nicht, dass ihr sagt, ihr seid auf des Paulus Namen getauft oder ich bin halt von Paulus getauft. Das ist halt Hand und Fuß. Das andere, das zählt ja nicht. Die Gefahr besteht, sowohl für die, die getauft werden, als auch für die, die taufen, dass man sich irgendeines Menschen rühmt. Das soll nicht sein, liebe Brüder. Wer tauft, ist eine der Fragen. Im Johannes 3 steht, der Herr Jesus, Johannes taufte zu Enon und auch Jesus machte zu Jüngern und taufte. In Kapitel 4 steht, dass Jesus taufte, aber selbst nicht taufte, sondern seine Jünger getauft haben. Ob das sich nun generell auf das bezieht oder nur auf Kapitel 4 sei dahingestellt, auffallend finde ich. Und nun bringe ich etwas in Zusammenhang, was man eigentlich nicht in Zusammenhang bringen muss. Wenn es ums Essen ging, hat der Herr Jesus immer selbst Gott gedankt. Wenn es ums Taufen ging, hat er seine Jünger beauftragt. Er selbst hat nicht getauft. Bei uns ist es genau umgekehrt. Ein Tischgebet sprechen, das kann jedes Kind, heute aufst du, jedes Tierlein hat sein Essen, was auch immer. Irgendwelche scherzigen Lieder werden daraus gemacht. Aber taufen, das darf nur ein Ordinierter oder ein... Es ist einfach aufgrund unserer Tradition drin, das dürfen nur die Oberen. Bei Jesus war es gerade umgekehrt. Die Schüler haben die Taufen durchgeführt. Aber fürs Essen hat er immer selbst Gott gedankt. Sakrament, da steckt das Wort Sakra drin, Sakr, das kommt aus dem griechischen Fleisch. Das heißt, am Fleisch wird etwas vollzogen, was geistlich Bedeutung hat. Die Kirche, die Lehre der Kirche, im Allgemeinen steht es auch so im Gesangbuch, wer getauft ist, ist Formulierung, den hat Gott als sein Kind angenommen. Hört man ja gelegentlich dabei, wenn man da teilnimmt. Im Gesangbuch wird es auch so dargelegt, es ist die Tauf-Wiedergeburtslehre. Wer getauft ist, das wird als Wiedergeburt in der Kirche bezeichnet, beschrieben und geglaubt.
Wir finden aber nichts vom Sakrament in der Bibel. Nee. Eigenartigerweise hat Luther diese Erkenntnis nicht umgesetzt.
Ja, das wird heute Abend wahrscheinlich Thema sein. Ein bisschen.
Bist du sicher, dass das von Sarx kommt? Lateinisch, Fleisch. Ich hätte mal gemeint, das kommt von Sarzer, heilig.
Ja. Ah, okay, dann habe ich es verwechselt. Dann bitte ich um Entschuldigung, nicht von Sakra, nicht von Fleisch, sondern von heilig. Heilige Handlung.
Ich habe noch gelesen, weil mir auch aufgefallen ist, dass Sakramente in der Bibel nicht vorkommt, und ich habe die Erklärung gefunden, das heißt Fahnenheit, das kommt aus dem Militärischen. Aha. Das ist ein Einschwer sozusagen auf diese Verein,
okay.
Auf diese Regeln.
Es ist kein biblisches Wort, da sind wir uns einig, was es bedeutet. Muss uns nicht unbedingt interessieren, weil uns das interessiert, was die Bibel sagt.
Aber eine Bibelstelle gibt es schon, die darauf hinweist, dass man durch die Taufe neu geboren wird. Das ist das, die Aussage des Herrn Jesus gegenüber dem Nikodemus.
Ja, kommen wir auch drauf. Der Herr Jesus sagt, wenn jemand geboren wird aus Wasser und Geist, nur so kann er ins Reich Gottes eingehen. Die Frage ist natürlich, ob dort Taufe damit gemeint ist oder etwas anderes, weil an manchen Stellen auch das Wort mit dem Wasser verglichen wird, dass Gottes Geist und Gottes Wort uns zu neuen Menschen macht, was Johannes 1 ja auch sagt, so viele sein Wort aufnahmen, denen gab es das Recht, die Kinder Gottes zu werden. Aber das sei mal dahingestellt. Es kann durchaus sich auch auf die Taufe beziehen, denn sie wird wirklich als wichtig angesehen. Die Frage ist auch, ob man sich selbst taufen kann. 2-3 Mal ist es mir schon begegnet, dass mir berichtet worden, irgendjemand hat sich selbst getauft. Mir erscheint es seltsam, ich finde es in der Bibel auch gar nicht. Ich möchte über niemanden das Urteil sprechen, aber die Schrift sagt aber einfach, sie wurden getauft. Und es wurden die gläubig gewordenen getauft. Die Frage ist auch, wer ergreift die Initiative? Wir wurden jetzt von etlichen Leuten angesprochen, die sagen, ich möchte mich taufen lassen. Kämmerer hat den Philippus angesprochen, was hindert mich? Andersrum sagt Petrus in der Pfingstpredigt, jeder von euch lasse sich taufen. Und beim Cornelius hat er Petrus noch nicht mal gefragt, ob sie das möchten, sondern er befahl, dass sie getauft würden. Ja, das ist der biblische Befund, ohne dass wir alles im Einzelnen ausbauen oder auslegen möchten. Es gibt einfach diese unterschiedlichsten Dinge und wir leben jetzt in einer Zeit, wo der Großteil der Gläubigen als Kinder, als Säuglinge mit Wasser besprengt wurden und gesagt wird, dass ihr seid getauft. Das bringt viele in die Überlegung, bin ich denn wirklich getauft? Ich sehe es in der Bibel einfach ganz anders. Und so sind wir nicht in den ersten Tagen der Gemeindezeit, sondern schon weit fortgeschritten mit Verführung, mit Traditionen, mit Kultur und mit was auch immer. Deswegen stellen sich heute Fragen, die früher einfach keine Fragen waren. Eben, wer ergreift die Initiative? Es findet sich beides. Und die Frage ist auch, von der Bedeutung her, wer bezeugt denn die Taufe oder auch was bezeugt die Taufe? Heutzutage ist es üblich, dass die ganze Gemeinde versammelt ist, die ganze Gemeinde eingeladen wird und so weiter. Die Bibel kennt das in dem Sinn nicht. Und doch, und da ist dieses Wort sehr wichtig, jede Sache soll bezeugt werden durch 2 oder 3 Zeugen. Ich finde es nicht gut, wenn nur einer mit einem irgendwo taufen geht, sondern es ist immer gut, wenn noch jemand dabei ist, der es bezeugen kann. Wobei beim Philippus und Kämmerer nur der Kutscher dabei war. Er hieß den Wagen halten, also irgendjemand war noch da, aber mehr nicht. Also nicht irgendwelche Gläubigen, die Brüder oder sonst was, sondern ich finde es einfach gut, wenn jemand dabei ist. Was gerne gesagt wird, die Taufe ist ein Zeugnis vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Hört sich gut an. Steht nirgends geschrieben. Aber es ist, eben, so meine ich, es ist vieles gut gemeint. Und natürlich ist unser ganzes Leben ein Schauspiel für die Himmels, Also Gott zeigt der unsichtbaren Welt an seiner Gemeinde ganz viel, ohne dass wir wirklich Einblick haben in diese Dinge. Und da ist die Taufe, wird in der Bibel nicht als etwas Herausragendes beschrieben, was Gott damit dieser Himmelswelt zeigen würde, sondern an unserem ganzen Leben wird seine Gnade der Himmelswelt zum Schauspiel oder zur Schau gestellt, damit sie daran erkennen, wie er Barmherzigkeit übt. Eben, da freuen sich alle Engel im Himmel. Genau, also wir werden beobachtet oder das wird wahrgenommen, keine Frage. Aber die Taufe ragt dabei laut Schrift nicht heraus. In unserem Leben ist die Taufe aber ein herausragendes Ereignis, weil sie eigentlich nur einmal geschehen soll. Insofern, man bewegt sich auf diesen Zeitpunkt zu mit Hoffen und Bangen, mit Gebet, mit Vorbereitung, mit Gedanken. Es ist schon bewegend. Und wenn es dann abgeschlossen ist, oder wenn man wirklich getauft ist, freut man sich darüber. Aber das ist die nächste Frage. Was geschieht dadurch? Was verändert sich durch die Taufe? Bin ich dann ein neuer Mensch? Ich wünsche es mir, dass ich dann nie mehr sündige, nie mehr auf eigene Wege gehe, nie mehr auf Irrwege gerate, sondern durch Gottes Gnade, Wort, Geist, Hand, den Herrn Jesus, geführt werde auf diesem geraden Weg. Das wünsche ich mir. Wäre auch naheliegend, durch die Taufe mit Christus begraben, jetzt im neuen Leben wandeln. Wir sehen es aber weder beim Simon, dem Zauberer, noch bei allen Gemeinden, dass alles immer so glatt lief. Es hat sich offensichtlich nichts Grundlegendes im Verhalten oder im Leben der Menschen verändert durch die Taufe. Auch nicht, das nebenbei erwähnt, durch das Ausgießen des Heiligen Geistes. Bei den Korinthern war Gottes Geist wirksam wie in kaum einer Gemeinde, mit Heilungen, mit Weissagungen, mit Prophetien, mit Leitungen, mit ganz vielerlei Dingen. Aber, und bei den Galatern ebenso. Aber er muss ganz vieles zurechtweisen, weil es ist kein Selbstläufer. Es geschieht nicht automatisch, dass sie jetzt das richtig erkennen und dann, er muss ganz vieles zurechtweisen. Und kein Brief im Neuen Testament ist so scharf geschrieben wie der Galaterbrief. An die Galater schreibt Paulus, wer wirkt denn die Wunderkräfte unter euch und diese Wirkungen des Heiligen Geistes? Geschieht es aus der Kunde des Glaubens oder durchs Gesetz? Das ist doch die Frage. Aber die Wunder geschehen, danach sehnen wir uns manchmal. Aber diese Anwesenheit des Heiligen Geistes führt nicht automatisch zur rechten Erkenntnis und zur rechten Lehre, sondern es geschieht durch das Wort, das Paulus ganz scharf schreibt.
Was denn du gerade gesagt hast, dieses Erkennen geschieht nicht durch den Geist, sondern durch das Wort, wo steht.
Doch, es geschieht durch den Geist auch, aber es geschieht nicht automatisch. Es ist offensichtlich kein Automatismus, dass ihr habt den Geist, also Paulus schreibt sinngemäß, würde das ja heißen, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, da sagt euch alles, viele Grüße, ja. Paulus.
Wo steht es dann so mit dem Wort, auf was bist du so dicht da
umgekehrt? Timotheusbrief zum Beispiel, wo er sagt, ein Arbeiter soll sich durchs Wort nähren, soll mit der gesunden Lehre ermahnen, gegründet aufs Wort. Es wird immer aufs Wort bezogen. Auch den Galater schreibt er ja, ich habe es nicht von Menschen gelernt, sondern vom Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe. Ebenso schreibt er es an die Korinther. Und er schreibt eben die Briefe. Und er schreibt an Timotheus oder Titus, wer unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, hab keinen Umgang mit ihm in der Autorität des Apostels. Also es gibt schon etliche solche Stellen.
Heike. Aber ich denke doch, dass der Geist auch dazugehört, weil der Geist muss es übersetzen.
Auf jeden Fall. Ich möchte es eben. Genau, ich möchte es nicht in Abrede stellen, sondern nur sagen, es ist kein Automatismus. Genau.
Noch hinweisen auf eine wichtige Bibelstelle im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 21. Da steht, die Taufe ist nicht ein Abtun der Unsauberkeit des Fleisches. Erst Luther hat übersetzt, sondern der Bund des guten Gewissens. Ist aber falsch übersetzt.
Ja, die Stelle betrachten wir nachher intensiver. Die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Genau, betrachten wir jetzt dann gleich auch. Das ist eines der Hauptthemen dann. Also nochmal dieses Happy End, sage ich mal. Die Frage auch, wo getauft wird, eben der Fluss oder See, sogar im Jordan. Manche legen Wert auf so historische Orte. Wir machen extra eine Israel-Reise, um sich im Jordan taufen zu lassen, weil sie das emotional oder geistlich gesehen, ihnen das wichtig ist. Gemeinderäume. Kennt die Bibel zu dem Zeitpunkt nicht. Fluss oder See, haben wir diskutiert. fließendes Wasser oder nicht. Die Bibel sagt uns da nichts Klares, aber das lässt sich irgendwo ein bisschen auch herleiten. Badewanne gab es damals auch noch nicht, aber heute lassen sich manche Leute in der Badewanne taufen. Verständlich, zum Untertauchen mag es auch reichen. Beurteile kann ich es nicht, ich finde es schöner im natürlichen Gewässer. Oder angemessener auch. Bitte, Albert.
Badewanne ist interessant, zum Beispiel in der Ukraine oder Russland. Da waren Missionsdienste in Gefängnissen, konnten nicht raus. Da haben die Leute da in die Gefängnissen Gemeinde gegründet. Ne? Die haben dann natürlich in die Badewanne. Und, oder ein Behälter sich geschweißt und da durfte keiner Zigarette reinschmeißen oder so. Die haben sie bewacht. Ne? Fand ich auch sehr beeindruckend. Ne?
Genau. Also ich meine, Behältnis oder was umgibt, ist zweitrangig. Es geht einfach um das Untertauchen. In der Badewanne kann man vielleicht nicht ganz unter Wasser gehen, ob das so von Bedeutung ist, weiß ich nicht. Genau, insofern möchte ich diese Dinge auch gar nicht so überspitzen, sondern es geht ums Untertauchen und wieder Symbolik mit Christus wieder aufstehen. Deswegen nicht überbewerten diese Dinge meines Erachtens. Und eben die Bedeutung von der Taufe. Was bedeutet die Taufe? Werden wir es gleich betrachten. Dann eben ist es ein Symbol oder Sakrament. Ist es also nur ein Zeichen, dass etwas geschehen ist und es wird nur deutlich sichtbar? Oder geschieht durch die Taufe wirklich eine unwiderrufliche Handlung, dass jemand gerettet ist? Ich meine, es bewegt sich irgendwo dazwischen. Die Taufe symbolisiert den Tod und das Auferstehen des Herrn Jesus an uns und trotzdem sagt die Bibel, die Taufe rettet uns. Sie sagt auch, redet, bringt auch die Sündenvergebung damit in Zusammenhang. Aber insgesamt, nach dem Gesamtzeugnis der Schrift, denke ich, ist uns allen klar, dass die Taufe nicht die Sünde vergibt, sondern Christi Blut, sein Tod, der geschehen ist. Und das symbolisiert oder bildet die Taufe ab. Insofern sind wir auch nicht gerettet durch die Handlung Taufe, sondern durch das, was Christus für uns getan hat. Aber das wird dargestellt in der Taufe. Und deswegen sagt die Bibel auch recht einfach, die Taufe rettet uns, weil sie den ganzen Zusammenhang, offensichtlich den ganzen Zusammenhang meint. Eine Frage vielleicht noch vorab, oder vor dem Schluss, was kann man falsch machen bei der Taufe? Theoretisch eine ganze Menge. Warum dürfen das nur die Ordinierten machen? In der Vorstellung. Ich stelle mal gegenüber, was kann man falsch machen, wenn man jemandem das Evangelium erklärt, sodass er sich bekehrt. Ich würde sagen, beim Predigen des Evangeliums kann man viel, viel mehr falsch machen. Aber das machen unsere Kinder auf dem Zeltlager, das machen unsere Jugendliche, das machen alle. Nur Taufe dürfen sie nicht. Weil, kann man was falsch machen? Ich weiß es nicht. Irgendwie scheint es mir auch verständlich, aber das Erklären des Evangeliums, der Botschaft der Rettung, die muss korrekt sein, sonst wird man ja nicht richtig gerettet. Also lehrt man falsch und wird in die Irre geführt. Also das erscheint mir bedeutungsvoller als die Taufe selbst.
Ja, das hat wahrscheinlich auch eine Zusatzbedeutung, und zwar das Zugehören zur Gemeinde wird damit, und dadurch kann es halt, also sollte das dann wahrscheinlich nur der Obere tun, in die Gemeinde aufgenommen werden. Ich denke, das ist eine Doppelbedeutung in der Kirche halt. Ja. Weil wenn es jeder machen würde, also bei denen, dann wäre das Wildwuchs, weil das wollen sie nicht. Deswegen gibt es Taufkurs AB, dass sie wissen, was abgeht, und dann macht es halt der Obere vor allem, dass sie mit aufgenommen sind. Ja. Aber dass es nicht biblisch ist, kann ich nicht sagen.
Insofern vielleicht, dass man sagt, Gott ist ein Gott der Ordnung. Es soll alles seine Ordnung haben. Das ist richtig. Aber bei der Kirche geht es natürlich auch ums Geld. Wenn jetzt jemand getauft wird, aber nicht eingetragen, zahlt er ja am Schluss keine Steuern. Als wir, okay, ich verliere Schlucks. Jürgen, bitte.
Wenn ein Ungetaufter verloren geht, das ist ja die...
Ja, genau. Jürgen Wolt hat sich noch gemeldet.
Bei der Taufe geht es ja hauptsächlich um das Bekenntnis, bei der Taufe von der Kirche. Und ein Bekenntnis kann ich wieder abfragen, sozusagen, ja. Mhm. Und das Bekenntnis, das unterscheidet sich ja, wie wir wissen, von der einzelnen. Es hat ja verschiedene Schwerpunkte. Und das ist aber das Gegenteil oder hat nichts zu tun eigentlich mit dem Glaube. Glaube letztlich verpflichtet ja gegen Rechenschaft gegenüber Gott, dem Vater.
Ja, ja, genau. Vielleicht erwähne ich doch noch kurz, wir haben 6 Kinder und als unser erster, der Johannes, geboren wurde, wir ihn nicht taufen lassen wollten in der Kirche, war das für meine Eltern, speziell für meine Mutter, ein großes Problem. Und sie ging so weit, dass sie gesagt hat, hey, wenn dem Kind was passiert. Und sie hatten gesagt, sie wird dann schnell noch eine Handvoll Wasser drüber kippen. Ja, vielleicht lachen wir drüber, aber es war ihr wirklich ernst. Inzwischen hat sie sich daran gewöhnt auch, aber es war ihr schon ernst. Es war für sie natürlich völlig neu und gut gemeint. Es kommt eben aus dieser Prägung. Die Kinder, bevor sie das Krankenhaus verlassen, mussten sie noch getauft werden, weil es könnte ja unterwegs etwas zustoßen. Und dann gab es diese Nottaufen auch in der Klinik und. Da kommt es schon her. Wie gesagt, gut gemeint. Ohne biblische Grundlage, aber gut gemeint.
Es ist auch verständlich, wenn du aus der Prägung kommst, da eine Frage.
Ganz genau. Fritz?
Ich habe auch gelesen, was im Jahr meiner Geburt im Katechismus über Taufe steht. Und da steht ein erster Punkt, dass wir von der Erbsünde gereinigt werden. Dann kommen erst die Punkte mit der heiligmachenden Gnade, dass man die bekommt, dass man Mitglied der katholischen Kirche wird und dass man die besondere Gnade bekommt, katholisch zu leben. Als erste Stelle in dem alten Katechismus steht, dass wir durch die Taufe von der Erbsünde gereinigt werden. Mhm. Und ich glaube, dieses Denken ist immer noch in der Elternzeit drinnen gewesen. Das war ja ein absolutes Dogma und
Anzeichen, die Erbsünde. Genau.
Und die Taufe, die reinigt uns davon.
Ein Argument dagegen ist, der Herr Jesus hat gesagt, über die Kinder, dass ihre Engel alle Zeit das Angesicht ihres Vaters in den Himmel sehen. Also ein unschuldiges Kind wird demnach nicht verloren.
Und Paulus führt das auch weiter, indem er sagt, eure Kinder sind geheiligt durch die gläubigen Eltern. Sonst wären sie ja. Genau. Ich verzichte jetzt auf ein genaueres Eingehen auf Römer Kapitel 6. Dort, ich empfehle es euch selbst zu lesen, die ersten 11 Verse, da wird es sehr ausführlich behandelt. Aber ich möchte gerne 1. Petrus 3 und 2. Petrus 3 mit euch betrachten, weil dort auch dieses Taufen, was jetzt auch mehrfach angesprochen wurde, nochmal dargelegt wird. Und ich habe etwas ausgegraut, ich erkläre euch gleich wieso. Die Langmut Gottes wartete in den Tagen Noahs ab, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon, errettet jetzt auch uns, das ist die Taufe. Das Abbild für die Arche Noah ist die Taufe, die uns rettet. Und dann kommt etwas mit Bindestrich. Deswegen habe ich es etwas ausgegraut, weil man den Zusammenhang etwas verlieren kann. Hier heißt es nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Also es geht nicht, wenn man verschwitzt ist und dann taucht man unter, das ist keine Taufe. Es geht auch nicht bei der Taufe darum, den Schmutz abzulegen, der am Leib hängt, sondern es ist eben die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Der gegraute Text ist nicht unwichtig. Nur er ist eingeschoben und wenn man den jetzt einmal nicht mitliest, heißt es, das Gegenbild davon redet jetzt auch uns, das ist die Taufe durch die Auferstehung Jesu Christi. Es ist nicht die Taufe per se. Die Taufe durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Taufe bedeutet mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Mit ihm auferweckt zum neuen Leben. Das steht uns noch bevor. Wir müssen zunächst die allermeisten sterben, es sei denn, der Herr kommt zur Verwandlung schon wieder. Aber ansonsten müssen wir alle sterben. Aber der Tod, um den es in der Taufe geht, das ist der Tod unseres Herrn Jesus, dem wir gleichgestaltet werden, damit wir auch seiner Auferstehung gleichgestaltet werden und deswegen leben. Der ist zur Rechten Gottes. Und die andere Stelle im Petrusbrief, und das ist so die Einleitung zum großen Bogen. Die damalige Welt ist durch die Wasser der Flut untergegangen, vernichtet worden. Die damalige Welt, griechisch Kosmos. Der damalige Kosmos wurde durch die Wasser der Flut vernichtet oder ist untergegangen. Was verstehen wir unter Kosmos? Kosmos ist doch das Universum irgendwie. Das Wort Kosmos griechisch heißt einfach Ordnung. Kosmetik heißt Ordnung im Gesicht. Ja, da kommt es her. So beschreibt es Wikipedia. Kosmos heißt Ordnung. Und die damalige Ordnung ist durch die Wasser der Flut, ich sag's mal salopp, über den Haufen geworfen worden. Seit der Sintflut gibt es den Regenbogen. Seit der Sintflut gärt Traubensaft. Seit der Sintflut werden die Leute nicht mehr so alt. Vor der Sintflut, der Älteste wurde knapp 1000 Jahre. nach der Sintflut. Noah hat noch 600 irgendwas erreicht, glaube ich. Der Älteste nach der Sintflut war? 3, 2, 1. Wer sagt's?
Noah.
Na, ja, gut, der hat ja noch Teil schon vor der Sintflut gelebt. Aber danach, Älteste war Abraham, 176 Jahre. Melchisedek war, ja, da wissen wir gar nichts, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und der Zweitälteste meines Wissens war Mose, 120 Jahre. Und Mose aber schreibt in seinem Psalm 90, den einzigen Psalm von Mose, unser Leben währt 70 und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Das war damals die Lebenserwartung. Und heute? Wir haben sie nicht wesentlich gesteigert. Es gab mal einen Einbruch, aber wir sind jetzt nicht wesentlich drüber. Es gibt ein paar, die deutlich älter werden, aber die durchschnittliche Lebenserwartung liegt immer noch in dem Bereich. Und trotz aller medizinischer Fortschritte ist es uns nicht gelungen, die Sterblichkeitsrate unter 100% zu drücken.
Jedes zweite Neugeborene wird 100 Jahre, ist man jetzt so. Jedes zweite Baby hat eine Lebenserwartung von 100.
Okay. Aber die durchschnittliche Lebenserwartung... Ja, das ist jetzt nicht einmal so wichtig für uns und wir trauen auch keiner Statistik, es sei denn, wir haben sie selbst gefälscht. Sondern es geht einfach darum, vor der Sintflut waren die Leute unvergleichlich alt geworden. Nach der Sintflut, Gott sagt ja, ich will das Leben begrenzen, Frist setzen, 120 Jahre. Ob sich das auf den Bau der Arche bezieht oder auf das Leben danach, dass es auf maximal 120 begrenzt ist, man kann so und so sehen. Aber es wird wieder eine Zäsur geben, eine globale Zäsur, und dann werden die Leute wieder alt. Tausendjährige Reich, ewiges Leben, äonisches Leben, immer noch sagen will. Es gibt eine ganz große Zäsur in der Geschichte des Kosmos, die Sintflut. Und es gibt eine ganz große Zäsur nochmal in der Geschichte des Kosmos oder Menschheit oder wie man sagen will, wieder durch Wasser. Und das ist der ganz große Unterschied. Entschuldigung. Die Schöpfung war eigentlich auf Unvergänglichkeit angelegt. Sie wurde aber der Vergänglichkeit unterworfen aufgrund der Sünde. Es gab diesen Einschnitt, die Sintflut. Lebenszeit begrenzt auf maximal 120 Jahre. Es gibt wieder einen Einschnitt, wie auch der Petrusbrief ja bezeugt, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde werden durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer. Sogenannte jüngste Gericht. Zuerst das Gericht durch Wasser, das nächste Gericht durch das Feuer. Was hat damals beim Wasser gerettet? Dieter, sein Kanadier, der unten steht?
Ja.
Es gab nur eine Möglichkeit der Rettung. Und es war nur für die es Gott bestimmt hatte. 8 Menschen. Und nur einer davon hat Gnade gefunden in Gottes Augen, das war der Noah. Hat aber seinem ganzen Haus gegolten. Es kommt ein noch viel größeres Gericht als die Sintflut. Es kommt Feuer. Und es gibt nur eine Möglichkeit der Rettung. Und das ist der Herr Jesus. Und sein Haus. Die, die ihm gehören. Deswegen, das Gegenbild dazu rettet jetzt auch uns. Es kommt dieses Gericht. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, gerettet zu werden vor diesem Feuer. Vielleicht gut darstellbar in, ja, ich glaube, Pfarrer Wilhelm Busch hat diese Geschichte mehrfach erzählt. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, zu Beginn wurden, oder irgendwann wurden ja die Synagogen abgefackelt. Die Reichskristallnacht. Deutschland hat die ganze Welt angegriffen, sich mit allen angelegt sozusagen. Ja, nee, jetzt ist, um die Einzelheiten geht es jetzt nicht, bitte. Ich will etwas ganz anderes sagen, Martin. Es geht nicht ums Judentum, sondern die wurden. Die haben gebrannt, dann hat Deutschland sich mit allen angelegt und dann wurden sie selbst angegriffen und es fielen die Bomben auf die verschiedenen Städte. Und es gab in verschiedenen Städten, Johannes Wilhelm Busch erzählt es von Essen, diese Brandeinsätze, Brandbomben, es hat überall gebrannt, wo sollen die Leute hin? Wo sollen die Leute hin? Und manchen ist eingefallen, da am Eck oder irgendwie in diese Richtung, da steht die alte Synagoge, die Ruinen der alten Synagoge. Da müssen wir hin, weil die hat schon gebrannt. Da brennt nichts mehr. Und das ist das, was für uns, was unser Herr Jesus, Entschuldigung, es rührt mich an. Das ist das, was der Herr Jesus für uns getan hat. Er hat für uns gebrannt. Er hat dieses Gericht auf sich genommen, damit wir in ihm diese Errettung haben. Das ist die Bedeutung der Taufe. Das ist die Bedeutung unseres Herrn Jesus, den Gott für uns zum Sündenbock, zum Sündenlamm gemacht hat. Er hat es getragen, damit wir errettet werden können. Und das Ziel, neuer Himmel, neue Erde. Das ist morgen früh dann das Thema, das Reich Gottes. Davon hat Gott schon immer geredet. Von Anfang an wollte er seine Herrschaft durch den ersten Menschen über alles ausüben, was er erschaffen hatte. Der erste Mensch wurde ungehorsam. Wir alle sind in diesem Ungehorsam, in dieser Linie. Der letzte Adam war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn über alles gesetzt. Und wer ihm gehört, hat diese Errettung. Das ist das Sinnbild der Taufe meines Erachtens. Gott bereitete dem Adam eine Frau. Gott bereitet dem Christus einen Leib. Sie wird beschrieben als die Braut des Lammes, das neue Jerusalem, das kommende Königreich des Messias. Das ist meines Erachtens die Taufe, biblisch betrachtet.